Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. In Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sprechen wir oft über Mobilität. Da gibt es eine ganze Menge Buzzwords, wie zum Beispiel Elektroroller, kostenloser Nahverkehr, Fahrradwege, Ausbau des Schienennetzes und so weiter und so fort. Ihr kennt euch aus. Aber gerade beim letzten Punkt sehen wir, der Verkehr in der Region steht im Vordergrund, genauso wie Fernreisen. Also wir wissen mittlerweile, Fliegen ist böse, wir sollten lieber die Bahn nehmen. Aber wie sollen und können wir eigentlich die Mobilität in unserer Stadt gestalten? Und welche Rolle spielt dabei unser Nahverkehr? Unser Nahverkehr genauer gesagt, beziehungsweise die Strukturen, die wir in der Stadt haben. Und darüber wollen wir heute sprechen in der Sendung. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Ralf Gummersbach.
Hallo.
Sie sind Geschäftsführer der SWU Verkehr seit Dezember letzten Jahres, also seit Dezember 2021 genauer gesagt. Und als Sie berufen wurden, habe ich gelesen, sagte Ihr Chef, SWU-Geschäftsführer Klaus Eder und Mitgeschäftsführer der SWU Verkehr, wir haben ein großes Vertrauen in Ralf Gummersbach. Mit ihm zusammen wird uns die Mobilitätswende in Ulm, Neum und der Region gelingen. Die Mobilitätswende klingt echt gewaltig, aber fangen wir doch mal bei uns selbst an. Wie kommen Sie denn morgens zur Arbeit?
Morgens zur Arbeit komme ich tatsächlich mit dem Auto, weil ich im ländlichen Raum wohne und die Fahrzeit mit dem ÖPNV leider viermal so lang dauern würde wie mit dem PKW. Aber ansonsten nutze ich im innerstädtischen Bereich Straßenbahn, E-Fahrrad oder auch den Fußweg, wenn es sich anbietet.
Sie sind ja heute auch mit der Straßenbahn
gekommen. Mit der Straßenbahn gekommen.
Genau. Sie brauchen aber keine Fahrkarte, oder?
Für dienstliche Fahrten brauche ich keine Fahrkarte. Im Privatbereich brauche ich auch eine Fahrkarte, ja.
Machen Sie das dann wirklich und sagen, gut, wenn ich samstags zum Wandern gehe, dann ziehe ich eine Fahrkarte für den gleichen Weg, die ich einen Tag vorher für Ulm gefahren bin.
Ja. Ist so,
gut. Ja. Okay. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen natürlich jetzt zu Beginn einen Klassiker der Plattform bringen. Der Klassiker, das ist unsere Vorstellungsrunde. Das heißt, uns interessiert, wer vor den Mikrofonen steht. Sagen Sie doch mal ein paar Worte bitte zu sich persönlich. Was sollte man denn über Sie wissen, wenn man Sie bisher noch nicht gekannt hat?
Ja, also vielleicht fange ich bei meiner Ausbildung an. Ich bin von der Ausbildung her Bauingenieur, habe mich im Studium eigentlich sogar mehr mit den konstruktiven Dingen beschäftigt, also Stahlbau, Massivbau, Brückenbau war ein tolles Feld und habe aber mich nebenher schon auch immer für die Verkehrsthemen und Schiene und Straße interessiert und nach dem Studium bin ich dann in Planungsbüro gegangen und habe da die ersten Begegnungen gehabt in Darmstadt mit einem Umbau des zentralen Omnibusbahnhofes. Habe danach auch nochmal gewechselt in ein anderes Planungsbüro, was noch mehr auf ÖPNV-Themen spezialisiert war und habe da zum Beispiel die Vorplanung für eine Straßenbahnlinie in Würzburg gemacht.
Das heißt, Sie waren dem Nahverkehr sozusagen schon immer verbunden. Was hat Sie dann später nach Ulm geführt? Sie sind ja auch schon vor 2021 bei der SWU gewesen.
Ja, also ich war zunächst mal dann noch in Darmstadt im Verkehrsbetrieb, hat dort schon die Abteilung Planung und Projektierung geleitet. Und dann hat man hier in Ulm jemanden gesucht, der das Thema Linie 2 übernimmt, Abteilungsleitung Infrastruktur und Projektleiter Linie 2. Und dann bin ich in einem Wettbewerbsverfahren letztendlich ausgewählt worden und bin seit 2013, also seit 9 Jahren in Ulm.
Was gefällt Ihnen denn in Ulm oder an Ulm, wie auch immer man sagen möchte, am besten?
Ja, also einmal, dass es noch eine überschauliche Stadt ist. Von der Größe her finde ich einfach sehr gut. Es ist noch gut zu überblicken und das spiegelt sich dann auch im Verkehrsbetrieb wieder. Also gerade bei meiner vorherigen Aufgabe, man kriegt alles mit und jeder ist relativ breit aufgestellt. Also wenn man da nach Berlin guckt, da ist jeder, sage ich mal, ein kleines Rädchen in einem Riesengetriebe und bei uns kriegt man die Themen viel direkter und viel näher mit und es ist einfach vielfältiger in einem kleinen Verkehrsbetrieb als in einem großen.
Haben Sie da auch entsprechende Gestaltungsspielräume? Räume oder spricht da eigentlich die Stadt als Eigentümer der SWU eigentlich immer das letzte Wort?
Ja, klar, als Gesellschafter hat der Gesellschafter natürlich das letzte Wort, aber ich würde das gar nicht so hart formulieren. Das ist eigentlich eine Wechselwirkung. Also die Stadt bringt sich natürlich oder auch der Gemeinderat mit seinen Interessen ein und wir kriegen dann auch Prüfaufträge, um Dinge zu verbessern, die wir dann auch immer sorgfältig prüfen und gemeinsam mit der Verwaltung dann auch das ganze System weiterentwickeln. Also man kann nicht sagen, dass hier eine die Marschrichtung vorgibt, sondern es ist tatsächlich eine Wechselwirkung zwischen allen Institutionen.
Ja. Jetzt haben Sie ja mit Sicherheit auch einen sehr umtriebigen, anstrengenden Job. Was verschafft Ihnen am Abend und am Wochenende den Ausgleich?
Die Familie als allererstes. Also das ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Und ja, Wochenends sind wir viel draußen in der Natur, entweder wandern oder Radfahren. Also das ist der beste Ausgleich, einfach rauszukommen dann. Ja.
Um wieder montags frisch und motiviert an die Sache herangehen zu können. Wir wollen aber beginnen mit einem ganz kurzen historischen Abriss sozusagen. Also wie sozusagen das System hier in Ulm entstanden ist. Und Sie haben jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, es gab eigentlich immer so ein ganz spannendes Battle zwischen Straßenbahn und Busse. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir viel, viel mehr Straßenbahn in Ulm als Busse. Dann eine Zeit wieder, da sind fast nur Busse gefahren, bis auf, ich glaube, eine Linie oder so. Mittlerweile liest man ja auch immer, dass das Straßenbahnnetz in Ulm und perspektivisch vielleicht auch in Neu-Ulm weiter ausgeweitet werden soll. Wo kommen wir denn her und wo wollen wir hin?
Also der Beginn war tatsächlich vor ca. 125 Jahren mit der Straßenbahn.
In welchem Jahr?
1897.
Ja, okay.
Genau. Mit einer Straßenbahn und die fuhr tatsächlich auch schon von Ulm nach Neu-Ulm damals. War damals sehr innovativ, weil schon elektrisch angetrieben. Also wenn man überlegt, dass wir heute über Elektromobilität reden, machen wir das eigentlich schon 125 Jahre. Und dann kam natürlich irgendwann, ich sag mal, der Verbrennungsmotor neben dem Auto dann auch mit dem Bus. Und der hat vor allem dann in der Nachkriegszeit die Straßenbahn ziemlich stark verdrängt. Also da gab es ja auch nochmal auch in Ulm die Zeit des Elektro-Oberbus oder Oberleitungsbusses. Aber am Ende hat, sage ich mal, den Siegeszug da der Dieselmotor angetreten. Und die Straßenbahn war tatsächlich geschrumpft auf circa 6 Kilometer in Ulm. Eigentlich ein Netz, was kaum wirtschaftlich zu betreiben war. Man hat aber, sage ich mal, aus dem bestehenden Fuhrpark das erhalten können, bis es dann zum Ausbau kam.
Diese 6 Kilometer Stammstrecke, welche ist das?
Das ist vor allem also von Söflingen über den Hauptbahnhof dann bis zur Donauhalle gewesen. Und dort haben wir dann ja 2009 das erste Mal verlängert, annähernd verdoppelt. Und dann 2018 nochmal verdoppelt. Also den Ulmern ist eigentlich als einzigen Verkehrsbetrieb in Deutschland gelungen, in einer Dekade das Liniennetz zweimal zu verdoppeln.
Schaffen nicht viele, das stimmt. Ja. Aber gut, auf einer Seite kommen wir von 6 Kilometern Streckenlänge, was sozusagen ja nichts ist, wie Sie eben gesagt haben. Jetzt kannte man damals natürlich 1900, paar zerquetschte, das Wort Nachhaltigkeit noch nicht wirklich. Der Bus war schick, weil flexibel im Gegensatz zur Straßenbahn. Trotzdem hat es doch gestunken wie sonst was. Warum war der Bus denn so attraktiv damals?
Ja, war eben schnell einzurichten. Also man musste an der Infrastruktur nicht viel bauen. Er war sehr flexibel. Man kann Linienänderungen sehr schnell realisieren. Diese hohe Flexibilität und auch die geringen Kosten haben ihn natürlich sehr attraktiv gemacht. Ja.
Warum haben wir in Ulm eigentlich keine Oberleitungsbusse, wie es in anderen Städten noch üblich ist?
Ja,
also die sind ja sozusagen auch umweltfreundlich.
Ja, die sind sogar sehr umweltfreundlich. Es gibt noch 3 Oberleitungsbetriebe in Deutschland. Der nächste ist hier in Esslingen, der das noch hat. Heute wären wahrscheinlich viele Städte froh, sie hätten das System noch. In Esslingen wird es auch erweitert ohne Oberleitung. Das sind dann Akkubusse, die Linien verlängern. Ist natürlich heute auch immer eine Frage, eine städtebauliche Frage, ob ich eine Oberleitung wieder haben will. Aber rein vom System her ist es sehr wirtschaftlich und sehr effizient, muss man sagen.
Ja. Hatten wir das mal in Ulm?
Ja, ja. In den Nachkriegsjahren gab es auch eine Übergangszeit mit Oberleitungsbussen. Es gab ja auch noch eine Brücke in der Verlängerung der Schillerstraße. Selbst da ist der O-Bus dann rübergefahren. Also es war von der Netzausprägung wohl nicht ganz so groß, aber es gab ihn ja.
Und man hat halt damals dann auch einfach gedacht, E-Bus ist auch blöd, weil der hat ja auch seine Fahrleitung, die er braucht. Ja. Nehmen wir doch den dreckigen Diesel, der tut's überall.
Ja, damals hat man tatsächlich den Diesel nicht so als dreckig gesehen. Man kam ja vom Dampf, sage ich mal, da war der Diesel schon relativ...
Wesentlich sauberer,
ja. Ja, wesentlich sauberer. Und es ist auch so, man muss ja sagen, in kleineren oder mittelgroßen Städten will man nicht zwei, drei, vier Systeme nebeneinander betreiben. Also wenn man eine Straßenbahn hat, einen O-Bus und einen Dieselbus, hat man natürlich auch die verschiedenen Komponenten in der Unterhaltung und Wartung. Ja.
Mhm. Natürlich zum Thema Wartung und Instandhaltung, da wollen wir jetzt natürlich auch gleich kommen. Wenn ich jetzt als FreeFM-Hörer, Hörerin viel beschäftigter, viel nutzender Fahrgast bin in den Öffis, dann nehme ich die SWU als Betreiber von Straßenbahnen und Bussen wahr. Was braucht es eigentlich alles, um so einen Betrieb tagtäglich zu gewährleisten?
Ja, also der größte Anteil an unserer Belegschaft machen natürlich die Fahrerinnen und Fahrer aus. Ungefähr 2/3, also wir haben ja so ungefähr 330 Mitarbeiter und ungefähr 240 Fahrerinnen und Fahrer. Und der Rest kümmert sich darum, dass das Ganze auch funktioniert drumherum. Also wir haben natürlich erstmal eine Angebotsplanung, die Fahrpläne und Dienstpläne erstellt. Wir haben eine Leitstelle, eine Verkehrsleitstelle, die den Verkehr dann auch überwacht. Wenn es eine Störung gibt, einen Unfall, dann entsprechend eingreift und umdisponiert. Wir haben Werkstätten, die sich unterteilen in eine Hauptwerkstatt, wo größere Reparaturen, also Unfallschäden oder Wartung, Motor-Getriebetausch durchgeführt wird. Und wir haben eine sogenannte Tageswerkstatt, wo die tagtägliche Durchsicht der Fahrzeuge erfolgt. Bei den Straßenbahnen insbesondere die Bremsen, weil wir ja doch große Steigungsstrecken haben. Da wird Sand nachgefüllt, da wird Wischwasser nachgefüllt, die Dieselbusse betankt.
Das machen Sie jeden Tag, oder? Also tanken, klar, aber auch die ganze Wartung.
Ja, das ist eine kleine Durchsicht. Da werden gewisse Punkte geprüft, die Bremsen werden zum Beispiel geprüft, einfache Funktionalität geprüft und dann wird geschaut, ob die Beleuchtung intakt ist. Aber die Fahrer haben auch vor jeder Fahrt, sagen wir, die Verpflichtung, das Fahrzeug, also morgens vor allem, wenn sie ausrücken, durchzusehen. Da gibt es einen festen Plan und da kontrollieren die das auch. Und wenn irgendwo ein Schaden dabei festgestellt wird oder unterwegs, wird das auch vermerkt und dann wissen die abends die Wartung durchführen gleich, was sie tun sollen.
Mhm. Gibt eigentlich, wenn man so den Tag dann anguckt, keine Stunde, wo es auf dem Betriebshof der SWU sozusagen ruhig zugeht, oder?
Also es wird dann zwischen, sage ich mal, 1 Uhr und 4 Uhr ist es ruhiger, aber das geht fast ineinander über. Ja. Also gerade die letzten Fahrzeuge kommen ja dann auch Richtung 1 Uhr rein, bis die dann wieder fertig vorbereitet sind für den Morgen und die ersten rücken dann schon so ab 3:30, 4 aus und dann ist eigentlich wenig Lücke da.
Wenn man da jetzt so zwei Straßenbahnnetze aktuell, also zwei Straßenbahnlinien genau gesagt hat, ja, und morgens ist Rushhour, es fällt meine Bahn aus, was mache ich dann eigentlich? Dann steht doch eigentlich alles, oder?
Ja, also wir haben Reservefahrzeuge, die Straßenbahnlinien haben durchgängig auch Ersatzhaltestellen, also wir schicken dann im allergrößten Notfall, gerade im Schülerverkehr, auch mal einen Bus raus, der dann die Schüler mitnimmt, wollen wir natürlich vermeiden. Aber wir haben auch eine planmäßige Fahrzeugreserve, die wir dann einsetzen können. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wenn jetzt zum Beispiel ein größerer Unfallschäden ist und dann eine Hauptwartung ist, dass es auch mal dazu kommt, dass wir ersatzweise einen Bus einsetzen müssen.
Das heißt, selbst in der Rushhour haben Sie noch eine Straßenbahn im Hintergrund, die einspringen kann, oder?
Ja, vor allem haben wir in der Rushhour den Vorteil, also wenn tatsächlich da mal eine Fahrt ausfällt, weil plötzlich was kaputt geht, habe ich in so dichten Takt, dass es eigentlich die Fahrgäste kaum mitbekommen. Da kommt ja dann gerade bei der Straßenbahn in 5 Minuten später der nächste Wagen. Also das ist dann nicht so zu verschmerzen, wie wenn ich dann nachts eine Stunde dann auf den aufs nächsten Kurs warten muss.
Ja. Nur wenn jetzt eine Straßenbahn liegen bleibt, die kann ja mal nicht eben nach rechts rausfahren oder so.
Ja, die müssen wir tatsächlich dann reinholen. Die haben aber meistens noch ein, sage ich mal, Notfahrprogramm. Die haben 4 Fehlerkategorien. Das geht bei ganz leichten Fehlern los. Dann können die weiterfahren. Das ist einfach nur, dass es der Fahrer weiß. Also wenn zum Beispiel ein Monitor ausfällt, ein Infotainment, dass es dann auch die Werkstatt mitbekommt. Das wird dann auch schon an die Werkstatt weitergeleitet und geht dann hoch bis zum sogenannten A-Fehler. Dann, sage ich mal, kann es sein, dass nur noch die Werkstatt das Fahrzeug bewegt bekommt und im schlimmsten Fall müssen wir auch abschleppen. Ja.
Kommt es überhaupt mal vor oder ist es so ein Worst Case?
Ein, zwei Mal im Jahr, würde ich sagen. Also in der Regel ist das Fahrzeug noch fahrfähig. Also bei einem B-Fehler zum Beispiel muss man dann die Fahrgäste an der nächsten Haltestelle oder am Endpunkt aus dem Fahrzeug lassen. Deswegen haben wir bei den neuen Endschleifen auch immer ein zweites Gleis. Da kann man ein havariertes Fahrzeug auch mal abstellen, bis es dann abends dann geborgen wird. Genau.
Jetzt wollen wir natürlich auch nachher, weil es ja um die Zukunft geht, gleich um den Straßenbahnausbau sprechen. Vorher noch ein ganz anderes Thema. Immer wenn wir Wahlkampf haben, egal ob für Landtags-, Bundestagswahl oder auch Kommunalwahlen, kommt immer das Thema kostenloser Nahverkehr hoch. Mhm. Ganz toll, jeder kann plötzlich ein- und aussteigen, wie er lustig ist und sämtliche Verkehrsmittel nutzen. Jetzt sind Sie Betreiber eines solchen Nahverkehrsnetzes. Was sagen Sie denn zum kostenlosen Nahverkehr?
Ja, also der Nahverkehr ist ja nach wie vor defizitär, auch in Ulm. Und die Erfahrungen haben gezeigt, dass nur die reine Reduktion des Fahrpreises und wenn es auch auf Null ist, nicht unbedingt mehr Fahrgäste bringen. Ein Teil sicherlich, aber im Prinzip schwächt es das System. Also es ist aus unserer Sicht oder auch aus meiner persönlichen Überzeugung besser. Man nimmt zusätzlich Geld in die Hand, um die Angebote zu verbessern, aber nach wie vor auch den Fahrgast dazu verpflichten. Er kriegt ja auch eine Leistung dafür. Mhm. Ja, also die Leistung muss natürlich in einem guten Verhältnis zum Individual- oder zu anderen Verkehrssystemen sein. Aber es ist ja auch eine Leistung, die dafür erbracht wird. Gleichwohl soll sie natürlich konkurrenzfähig sein, attraktiver als zum Individualverkehr.
Also Spannungsfeld natürlich. Auf der einen Seite müssen Sie Geld verdienen, wie das andere Unternehmen auch. Auf der anderen Seite darf natürlich ein Fahrschein nicht 5 Euro kosten, ein Einzelfahrschein. In der Stadt fährt ja keiner mehr. Dann ist irgendwann sogar das Parkhaus günstiger. Was machen Sie denn in Ulm? Sagen Sie der Stadt, ich brauche jetzt mehr Geld? Oder gucken Sie einfach, dass Sie Werbung schalten, sodass Sie mehr Fahrgäste haben und dadurch mehr Tickets?
Ja, also im Moment versuchen wir natürlich, unsere Fahrgäste erstmal wieder nach der Pandemie zurückzubringen. Wir haben aber den Eindruck, dass das gerade sehr gut funktioniert. Und was sicherlich interessant ist, im Moment ist ja dieses 9 Euro pro Monat für 3 Monate im Gespräch. Das ist letztendlich noch nicht abschließend ausüberlegt, wie es umgesetzt werden soll. Aber da werden wir mal sehen, was so ein nahezu kostenloser Nahverkehr dann bewirken kann. Bei 3 Monaten, das ist ja nicht nur ein Wochenende, wenn man sicherlich mal erleben, wie viele Leute dann auch kurzzeitig mal auf den Verkehr umsteigen. Was die langfristige Planung angeht, sagen wir, haben wir einen großen Änderung gehabt mit der Umstellung, als die Linie 2 in Betrieb gegangen ist. Da haben wir ein sehr neues, aus meiner Sicht sehr ausgereiftes Liniennetz entwickelt, was auch sehr gut funktioniert, optimiert ist. Wir experimentieren natürlich immer mal wieder, dass wir Verkehrsbedarfe gemeldet bekommen. Dann nimmt man auch mal eine Linie wieder auf und wenn man nach 1, 2, 3 Jahren merkt, die ist einfach zu fahrgastschwach, zu teuer, zu unrentabel, dann stellt man die auch wieder ein.
Also durchaus so ein bisschen auch abchecken, ob genug Nachfrage sozusagen da ist. Jetzt wollen wir noch gar nicht so sehr über die ganz fancy Dinge reden, quasi so, vielleicht gibt es ja irgendeinen Flugtaxen oder so, sondern lassen Sie uns mal im Hier und Jetzt bleiben und mal über das Straßenbahnnetz reden, was ja in der heutigen Zeit durchaus als wirklich umweltfreundliche Alternative zu den Bussen gesehen wird. Aktuell haben wir hier in der Region, weiß jeder, 2 Linien, haben Sie vorhin schon gesagt, Böfingen-Söflingen und Kuhberg-Wissenschaftsstadt. Jetzt hatten wir früher in Ulm, haben Sie gesagt, hier wesentlich mehr Linien. In Neu-Ulm fährt zum Beispiel gar keine Straßenbahn. Ändert sich das eigentlich mal in absehbare Zukunft?
Also im Moment untersucht die Stadt Neu-Ulm nochmal die Achse Memminger Straße, wo ja auch mal eine Linie 3 schon mal geplant war, wie sie die hinsichtlich ÖPNV ausbauen will. Das kann eine Straßenbahn sein, kann aber auch ein Bus sein. Da ist die Stadtverwaltung selbst gerade in der Planung. Eine wesentliche Rolle wird dabei ein aktualisiertes Verkehrsmodell sein, was derzeit erstellt wird. Man muss ja, sage ich mal, immer oder aus dem Modell errechnen sich dann auch der Bedarf. Also die Fahrgastzahlen können daraus abgeleitet werden. Und die spielen dann wiederum bei der Finanzierung eine erhebliche Rolle, ob eine Straßenbahnlinie dann auch letztendlich finanzierbar ist.
Das heißt, wenn man da über politischen Willen spricht, damit lassen sich ja auch Wahlen gewinnen. So wie ich jetzt raushöre, ist es gar kein politisches Thema, ob ich eine Straßenbahn bauen will oder nicht, sondern Sie müssen sich auch an harten Zahlen messen lassen.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich schon die Politik. Also die Neu-Ulmer Stadträte werden schon mitentscheiden, ob es eine Straßenbahn gibt. Auch was wir vorhin gesagt haben, diese Wechselwirkung zwischen Verwaltung, Politik und uns als Verkehrsbetrieb, die muss passen, gerade bei so einem Straßenbahnvorhaben. Also es muss ein gemeinsamer Wille sein, dieses Projekt auch umzusetzen. Aber dann direkt, sage ich mal, in der zweiten Reihe kommt die Frage der Finanzierung, weil eine Straßenbahnlinie ohne eine Förderung ist für die Städte nicht leistbar.
Jetzt haben wir vorhin ja schon gehört, dass das Konzept der Straßenbahn eigentlich uralt ist und eigentlich nichts mit der modernen Mobilität des 21. Jahrhunderts zu tun hat. Zumindest wenn man den Aufbau anguckt, natürlich von den Emissionen her, schaut das Ganze nochmal anders aus. Warum plant man eigentlich jetzt ernsthaft irgendwelche Straßenbahnen, wenn jetzt schon in der heutigen Zeit ganz andere Konzepte wie zum Beispiel, da sprechen wir nachher noch im Detail drüber, Wasserstoffbusse oder ähnliches getestet wird? Oder auch bei der Bahn gibt es ja jetzt den Test, dass man zum Beispiel Strecken, die nicht elektrifiziert sind, mit Hybridzügen sozusagen fahren lässt. Also da passiert schon relativ viel. Warum halten wir an diesem alten, in Anführungszeichen, Konzept der Straßenbahn fest? Haben wir nichts Besseres?
Man muss sogar feststellen, dass es heute, wenn man heute auf die Idee käme, also wenn es noch keine Straßenbahn gäbe und man wollte heute eine bauen, würde man das wahrscheinlich gar nicht mehr hinbekommen, weil blanke Kupferdrähte, stromdurchflossen, heute in Innenstädten aufzuspannen, würde wahrscheinlich gar nicht mehr gelingen. Aber es ist tatsächlich der effizienteste Weg, die Leistung oder die Energie in das Fahrzeug zu bekommen.
Warum würden Sie sagen, würde das gar nicht gelingen? Die Straßenbahnen fahren ja heute.
Ja, ja, also das ist ein System, was sich über die Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte bewährt hat. Deswegen ist es heute auch genehmigungsfähig. Aber wenn es, wenn man mal annehmen würde, es gäbe heute noch keine Straßenbahn und man wollte wie vor 125 Jahren das System implementieren, dann würden wahrscheinlich die Genehmigungsbehörden sagen, genehmen wir gar nicht. Aber dadurch, dass es ein System ist, was in über 60 Städten ja auch in Deutschland fährt, ist es bewährt und es passiert ja tatsächlich sehr, sehr wenig, was Stromunfälle angeht. Ja.
Das heißt, die Straßenbahn ist heute noch konkurrenzfähig. Wir kriegen sie nur, weil sie schon seit über 100 Jahren bekannt ist. Ja. Die neuen Antriebe sind sozusagen bei den Genehmigungsbehörden noch gar nicht so salonfähig, wenn man so möchte. Das heißt, es wird auch zukünftig hier in der Region auf eine Zweiteilung zwischen Bussen und Bahnen hinauslaufen, oder?
Ja, davon gehe ich aus. Also was zum Beispiel ein großer Vorteil der Straßenbahn ist, sie erlaubt wesentlich längere Einheiten, Zugeinheiten. Wir haben in Ulm ja 30 Meter Fahrzeuge, damit ist sie doppelt so lang wie der normale Bus oder etwa doppelt so lang. Der hat 18 Meter, der Gelenkbus. Das heißt, ich bekomme mit einem Fahrrad doppelt so viele Fahrgäste transportiert. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Und insgesamt erfährt sie eine wesentlich höhere Akzeptanz als der Bus, weil sie einfach durch das Fahren auf der Schiene sehr gleichmäßig, sehr sanft fährt im Gegensatz zum Bus. Ist auch, sage ich mal, energetisch immer noch besser, selbst wenn mal mit Wasserstoff oder mit Batterien fährt der Bus, habe ich immer noch höhere Verluste durch die Gummibereifung und man muss berücksichtigen, sowohl der Wasserstoffbus als auch der Batteriebus fährt eben eine sehr große Masse für die Technik mit rum. Also eine Gelenkbusbatterie wiegt allein 4 Tonnen. Die muss ich auch, wenn der Bus leer ist, immer bewegen. Und das ist der große Vorteil an der Fahrleitung, dass ich diese Masse nicht bewegen muss, sondern den mir permanent ins Fahrzeug holen kann, die Energie.
Und wir haben ja den Vorteil heute, dass wir sozusagen auch mit Ihnen einen Techniker hier im Studio sitzen haben. Also haben Sie zu Beginn ja schon mal kurz erwähnt. Das heißt, Sie würden sagen, die Technik, die die Straßenbahn hat, so simpel und so alt sie ist, ist einfach immer noch die beste und effizienteste.
Ja, also ich will nicht sagen die beste. Jede Technik hat für ihren Anlass einen Vorteil. Jetzt hat natürlich auch, der Bus hat den enormen Vorteil, dass er nicht so störungsanfällig ist. Das heißt, wenn bei der Straßenbahn irgendwas im Fahrweg liegt, ein defektes Auto oder irgendwas anderes, dann kann ich nicht so einfach ausweichen. Das ist ein Riesenvorteil vom Bus und ich kann auch relativ kurzfristig Linienwegsänderungen vornehmen. Das kann ich bei der Straßenbahn nicht. Die Schienen und die Fahrleitung ist immer da, wo sie gebaut ist. Aber die Straßenbahn hat auch sehr viele Vorteile. Also gerade die Akzeptanz der Fahrgäste, dass das Fahrzeug wesentlich komfortabler ist als der Bus. Ja.
Das heißt, vermutlich wird eine Straßenbahn auch nur da gebaut werden, wo man weiß, der Bedarf ist eigentlich immer hoch.
Ja, das gibt dann letztendlich diese Nutzen-Kosten-Berechnung, die man für eine Förderung braucht. Die bewertet genau, wie viele Fahrgäste kann ich generieren und ist der sogenannte volkswirtschaftliche Nutzen größer als die Kosten, die ich aufnehmen muss. Und dieser Wert muss über 1 liegen. Und nur dann ist es dann auch förderfähig. Und die Förderung liegt aktuell in Baden-Württemberg über 80%. Also enorm wichtig für die Kommunen, wenn sie so ein Vorhaben realisieren wollen.
Das heißt also, Sie sagen jetzt, da wird hart gerechnet sozusagen, da gibt es viele schlaue Köpfe, die sich zusammensetzen und sagen, okay, gut, ich hätte so und so viele Fahrgäste, die Straßenbahn fährt vielleicht so und so oft, so viele Menschen würden sie nutzen. Und dann habe ich irgendwie einen Wert, der mir dann sagt, okay, lohnt sich oder lohnt sich nicht.
Ja. Da wird dann auch mit eingerechnet, IV-Fahrten, die dann ausfallen dadurch. Also dann kommt auch das Thema CO2 rein und CO2-Bepreisung, das Verfahren wird gerade überarbeitet, deutlich mehr gewichtet wird künftig. Also die CO2-Bewertung, die Ersparnis, die ich in der Straßenbahn erreichen kann.
Ja. Jetzt reden wir schon ganz viel über Emissionen. Lassen Sie uns doch kurz zum Strom kommen, mit dem die Straßenbahn eigentlich fährt. Können Sie den Strom, Sie sind ja als Stadtwerke im Neuen nicht nur für den Nahverkehr zuständig. Sie betreiben ja auch die Energie- und Infrastrukturnetze hier in Ulm. Können Sie, und in Neu-Ulm natürlich, können Sie den Strom für die Straßenbahnen denn komplett selbst herstellen?
Also zum größten Teil ist es auf jeden Fall zu 100% Naturstrom. Zum größten Teil produzieren wir ihn selbst in der Böfinger Halde im Wasserkraftwerk. Es kann, wenn jetzt niedriger Wasserstand ist, kaufen wir dann anderen Naturstrom zu, aber in der Regel produzieren wir den auch zu 100% selbst.
Das heißt, man kann sagen, die Donau sorgt dafür, dass bei uns die Straßenbahnen fahren.
Ja, das kann man so sagen, und sogar die Straßenbahnen sorgen dafür, dass andere Straßenbahnen fahren, weil wir beim Bremsen Energie zurückgewinnen, und bei unseren Steigungs- und Gefällestrecken ist das besonders gut. Also wir haben fast immer Fahrzeuge, die gleichzeitig hoch und runter fahren, die geben die Energie gegeneinander ab.
Das heißt, diese Netzauslastung, die man so aus dem privaten Bereich kennt, was man ja auf den Nachrichten auch sieht, dass das wirklich ein Problem ist, weil nachts natürlich die meisten Leute schlafen, kein Licht brauchen. Ja. Gerade im Winter morgens viel Licht. Die haben sie so gar nicht, weil sie ein eigenes Kraftwerk haben. Ja. Die Straßenbahnen haben eine feste Taktung, und dann kann man den Stromverbrauch eigentlich fast immer konstant halten.
Ja, also das funktioniert tatsächlich gut. Ja.
Wenn Sie jetzt eine dritte, vierte Linie bauen würden, würde es dann immer noch so einfach funktionieren?
Gut, wir bauen ja unsere erneuerbaren Energien aus derzeit. Also wir sind bei dem Thema Photovoltaik gerade sehr aktiv. Auch Windkraft werden wir uns bemühen. Wasserkraft ist natürlich begrenzt. Wir können jetzt nicht noch mehrere Wasserkraftwerke hier bauen, wobei jetzt die bestehenden Wasserkraftwerke auch derzeit optimiert werden. Also da kommen neuere, modernere Turbinen rein, die auch effizienter sind und mehr Strom leisten. Aber insgesamt werden wir auch bei den Stadtwerken den Anteil an eigenerzeugten erneuerbaren Energien weiterhin erhöhen. Also da bin ich zuversichtlich. Ja.
Also auch da kann man viel machen, und selbst wenn wir mal mehr Straßenbahnen haben, können wir immer noch zukünftig mit Naturstrom fahren sozusagen. Ja. Sie sind nebenbei ja auch Techniker, haben uns gerade erklärt, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, hier mit Batteriebussen durch die Gegend zu fahren, weil man natürlich diese ganzen Batterien auch irgendwo mitschleppen muss. Jetzt reden wir ganz viel über die Stadt. Auf dem Land fragen sich natürlich viele Menschen, was ist eigentlich mit uns? Wohingegen in der Stadt viele schon überlegen, ich habe ja eigentlich ein Rad, Nahverkehr ist eigentlich auch nicht schlecht, ich brauche gar kein Auto mehr, denken sich die Menschen auf dem Land vorwiegend, naja, eigentlich brauche ich lieber zwei Autos, weil wenn eins ausfällt, dann komme ich gar nicht mehr von A nach B. Gibt es da eigentlich Planungen, zum Beispiel jetzt auch im Alb-Donau-Kreis oder im Landkreis Neu-Ulm, die Orte rund um Ulm-Neu-Ulm noch etwas stärker mit einzubinden?
Ja. Also wir selbst sind ja im Wesentlichen mit dem Stadtverkehr betraut im Stadtgebiet Ulm. Wir sehen aber auch, dass der ländliche Raum Optimierungsbedarf hat. Da wird in den nächsten Jahren auch viel passieren, vor allem auf der Seite Baden-Württembergs wird ja sehr forciert, auch den Nahverkehr im ländlichen Raum zu optimieren. Ja, was wir schon anbieten als, sage ich mal, ein Ergänzungsprodukt, ist natürlich unser Carsharing-SVU2Go, was wir vor allem hier in der Region auch platziert haben. Und wir gehen davon aus, dass mit dem Regio-S-Bahn-System, was jetzt sehr sukzessive ausgebaut wird, die ersten Linien fahren ja schon. Übrigens die allererste Linie war unsere Eisenbahnstrecke von Senden nach Weißenhorn. Mhm. Das war der Pilot mit der Reaktivierung. Und da ist es ja auch gelungen, den Busverkehr auf dieses Schienennetz auszurichten. Das heißt, die Regio-S-Bahn wird das Rückgrat bilden, und von den Bahnhöfen aus werden die Fahrgäste dann künftig mit dem Busverkehr verteilt werden.
Was mache ich jetzt, wenn ich irgendwie in Thomerdingen wohne, wo es gar keinen Bahnhof gibt?
Ja, da kann es dann entweder der Bus sein oder, sage ich mal, flexible Bedienverkehre, wie die neue Gesetzeslage es zulässt, also genannte On-Demand-Verkehre, wo ich mir dann zum gewissen Zeitpunkt X sozusagen den Bus oder den Kleinbus bestellen kann, der mich dann an den Bahnhof bringt.
Verstehe ich Sie richtig, dass das bis vor kurzem gesetzlich gar nicht möglich war?
Reduziert, das wurde aufgeweicht. Das war bisher tatsächlich in der Regel an Linien gebunden oder an bestimmte Bediengebiete, aber diese Verbindung des öffentlichen Verkehrs mit festen Linien oder festen Haltestellen hat das neue Personenbeförderungsgesetz aufgeweicht, und es gibt auch immer mehr Städte, die diese On-Demand-Verkehre anbieten, also auf Abruf, und auch wir beschäftigen uns aktuell damit. Ja.
Mhm. Haben Sie eigentlich da, bevor wir jetzt über die Zukunft in der Weitsichtigkeit sprechen, ja, sozusagen, irgendwie Befürchtung, dass durch neue Technologien, neue Geschäftsmodelle vielleicht auch der Nahverkehr irgendwann geschwächt wird, Stichwort Taxidienste zum Beispiel? wo man dann einfach spontan Mitfahrgelegenheiten buchen kann?
Ja, also das hat sich in den letzten Jahren ja ausbalanciert. Das war am Anfang, als es die ersten Dienste gab, eine ziemliche Unruhe da, ob das, sage ich mal, das klassische Taxi und den ÖPNV kannibalisiert. Das ist aber letztendlich nicht eingetreten und es wird auch nur ein Miteinander geben. Am Ende muss ich schauen, wie kriege ich eine optimale Reisekette hin. Und diese kleinen Einheiten werden auch nie eine Leistungsfähigkeit hinbekommen, wie es jetzt ein Zug oder eine Straßenbahn oder ein Bus hinbekommt. Und es ist ja nicht nur, dass ich dann beliebig viele Fahrzeuge aufstocken kann. Man will ja auch gerade in den Städten, jetzt mal abgesehen von den Dieselemissionen oder Benzinemissionen, auch gar nicht mehr die Autos haben. Also die Autos stehen den ganzen Tag an der Oberfläche und blockieren eigentlich wertvolle Stadtfläche, die man für Außengastronomie, die man für Gehradwege, die man für alle möglichen anderen Dinge eigentlich sinnvoller verwenden könnte.
Also Auto sozusagen in der Stadt mittlerweile ein relativ großer Fall. Man merkt ja mittlerweile auch, dass man von A nach B, wenn man durch die Stadt möchte, gar nicht mehr so leicht kommt. Um jetzt nochmal kurz auf den ländlichen Raum zu kommen. Sie haben es zu Beginn ganz kurz erwähnt. Sie kommen ja selber von außerhalb sozusagen, fahren mit dem Auto, weil Sie mit dem Nahverkehr sozusagen viermal so lang bräuchten. Was kann ich denn jetzt, wenn ich die Sendung höre, auf dem Land wohne, merke, ups, ich fahre ja eigentlich ein Auto und es fährt mit Verbrennermotor. Was kann ich eigentlich machen, um mich da sinnvollerweise in den Nahverkehr zu integrieren, ohne jetzt einen Fahrtweg auf mich zu nehmen, der plötzlich doppelt, dreifach, vierfach so lang ist?
Ja, also natürlich habe ich die Möglichkeit, was heute ja schon fast nicht mehr genutzt wird, was aber auch immer mehr zum Tragen kommt, wieder aufgrund allgemeiner Preisentwicklung. Es ist die Fahrgemeinschaft, die klassische, dass ich sage, ich fahre dann zu einem Bahnhof. Aber ich denke, es wird viel damit zusammenhängen, wie das Rückgrat ausgebaut wird in die Region. Und das sind eben die vielen Schienenstrecken, die auf Ulm eigentlich und Neu-Ulm zuführen. Und von dort aus muss ein neues Busnetz konzipiert werden, das dann auch wirklich zielgerichtet die Fahrgäste einsammelt. Oder eben solche On-Demand-Verkehre, dass ich sage, okay, ich habe jeden Morgen brauche ich eigentlich um 7 Uhr jemanden, der mich da abholt. Und bei mir wäre es zum Beispiel der Bahnhof Illertissen bringt. Im Moment muss ich halt fast eine Dreiviertelstunde an Bahnhof in Laubheim fahren und dann in den Zug umsteigen, der dann wiederum sehr schnell in Ulm ist. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Eigentlich ist es die Zwischenkette eines sehr langen Linienweges von einem Bus das Problem.
Und da hat man halt einfach Pech sozusagen, wenn man am falschen Ortsrand oder Ortskern wohnt.
Ja. Also ich denke, da wird viel mit Flexibilisierung. Jetzt bei mir im Ort ist zum Beispiel auch ein SWU-to-go-Fahrzeug, was ich nutzen kann. Das ist tatsächlich für viele schon ein Grund, das Zweitfahrzeug abzuschaffen, weil man nur sehr gelegentlich was braucht. Also diese Mobilität mit dem zweiten Fahrzeug benötigt. Das sind sicherlich auch Ansätze. Also es wird auch künftig eine Mischung sein aus verschiedenen Verkehren, wobei natürlich das Ziel ist es, die Menschen vom Auto wegzubekommen in öffentliche Systeme.
Mhm. Vom Auto wegzubekommen heißt, eigentlich sind E-Autos und all das, was diskutiert und teilweise jetzt ja auch in der Politik so als der Retter für Verbrenner wahrgenommen wird, gar nicht so cool, oder? Für die Stadt.
Ja, also ich sag mal, es ist zumindest die direkten Abgasemissionen sind weg. Aber was wir eben schon gesagt haben, die Belegung der Flächen ist immer noch da. Ich habe nach wie vor auch einen Gummiabrieb. Und man muss natürlich auch genau hinschauen. Das ist natürlich im Betrieb erstmal emissionsfrei. Aber um ein Auto herzustellen und am Ende zu entsorgen, ist ja auch viel Energie notwendig, die heute auch in der Regel noch nicht grün ist. Also der Abbau von Buntmetallen und so weiter, das ist ja auch mit einem hohen Energie- und Logistikaufwand verbunden. Deswegen ist es zwar schön für die Stadt, wenn direkt vor Ort keine Abgase mehr entstehen, aber man muss natürlich das Gesamtprodukt und den gesamten Fußabdruck eines PKWs sehen.
Ja. Und der ist natürlich nicht so optimal wie der eines ganzheitlichen Nahverkehrs sozusagen, egal ob es dann vielleicht ein Bus, eine Bahn, vielleicht auch was ganz anderes ist. Wir wollen jetzt gleich noch in der Sendung so ein bisschen über Zukunftstechnologien sprechen, über das, was vielleicht wir auch in der Stadt so vorhaben. Bevor wir das tun, noch eine Frage zur Planung. Wer sorgt eigentlich dafür, dass sich was ändert? Sind es wir Bürger? Ist es die Stadtwerke sozusagen als einer von vielen Betreibern? Ist es die Politik? Ist es vielleicht auch einfach die Umwelt, die uns langsam aufwachen lässt und sagt, hey, solltet mal vielleicht in anderen Technologien schauen? Wer hat denn da den Hut auf sozusagen?
Also da tatsächlich die Städte, die Gebietskörperschaften. beziehungsweise die Aufgabenträger, die erstellen sogenannte Nahverkehrspläne. Das sind eigentlich die Grundlagen für die Gebietskörperschaft, wie sie ihren Verkehr entwickeln will. Und dort werden zum Beispiel, war da in der Vergangenheit eine Linie 2 drin, jetzt im letzten Nahverkehrsplan der Stadt Ulm war die Verlängerung der Straßenbahn zur Kohlplatte enthalten. Also da machen sich, sage ich mal, die Verwaltung Gedanken, aber das wird natürlich dann auch durch die Gremien abgeprüft. Und am Ende wird er dann auch beschieden, der Nahverkehrsplan, und ist dann Grundlage in der Regel für die nächsten 5 Jahre, die Verkehre zu entwickeln.
Jetzt ist Ulm natürlich auch kein Dorf. Wenn ich jetzt von den Stadträndern komme, sozusagen mir überlegt, bis Auto vielleicht abzuschaffen. Der Nahverkehr wird vielleicht auch immer wieder besser, aber gibt es vielleicht auch Überlegungen, das bestehende System vielleicht noch ein bisschen integraler, vernetzter sozusagen zu machen?
Ja, versuchen wir natürlich auch, dass wir sozusagen auch eine ganze Wegekette anbieten. Wenn ich jetzt auf eine Nah- oder Fernreise gehe, habe ich ja manchmal 2, 3, 4 Tickets, die ich brauche. Und das wird, denke ich, in den nächsten 5 bis 10 Jahren sukzessive verschwinden. Wir sind mit unserer SEU-App schon dabei, ein Instrument anzubieten, für die Fahrgäste dann eine komplette Wegekette zu bieten. Im Moment ist es noch der klassische ÖPNV-Fahrschein, aber wir werden jetzt auch Sharing-Produkte, also Scooter und unsere SEU-To-Go-Flotte übernehmen. Und mit der kann man dann zum Beispiel auch nach der Fernreise in der nächsten Stadt dann auch ein Carsharing-Produkt anmieten. Also ich habe eigentlich dann eine komplette Wegekette und habe nur noch eine Anfrage, eine Abrechnung.
Mhm. Also Sie haben es jetzt gerade schon genannt. Das Problem ist, wenn man jetzt sich außerhalb von Ulm bewegt, dann hat man mitunter das Problem, dass man für 5 verschiedene Städte 5 verschiedene Anwendungen braucht. Jetzt haben Sie auch die SWU-App schon mal kurz angesprochen. Was kann die und was soll die noch zukünftig können?
Also im Moment ist es tatsächlich der klassische ÖPNV-Fahrpreis. Ich sehe Netz, ich kriege Störungsmeldungen. Das ist, sage ich mal, noch nicht so innovativ. Das war aber unser Einstieg, weil es für uns ja auch ein neues Produkt ist. Und wir wollen es jetzt ausbauen auf ein komplettes Mobilitätsangebot, sodass ich im Prinzip, wenn ich sage, ich will von A nach B, die App mir dann am Ende sagt, okay, du nimmst jetzt hier den E-Roller, fährst zur nächsten Haltestelle, fährst dann von Kuhberg in die Wissenschaftsstadt, und wenn du dann noch weiter willst, vielleicht ein autonomes Shuttle, oder wenn ich dann von dort aus in ländlichen Raum will, dann noch ein Carsharing-Produkt.
Mhm. Also, dass man viele Produkte auch miteinander vernetzt.
Ja.
Autonomes Fahren ist auch natürlich etwas, was viel diskutiert wird, bei den Autos sowieso. Sehen Sie da eigentlich eine Chance, dass vielleicht zukünftig auch der Bus oder die Bahn autonom fahren können? Weil dann hätte man ja auch wieder eine ganz andere Preisstruktur.
Ja. Also beim Bus ist es ja, sage ich mal, noch auf fast autonomen Betrieb. Im Moment werden die Fahrzeuge ja noch begleitet, auch wenn sie selbstständig fahren. Jetzt lässt es aber die Gesetzeslage schon zu, dass man das über einen Operator, der nicht mehr im Fahrzeug ist, der dann eingreift im Zweifel. Ich selbst denke, dass es in der Bahn früher realisiert werden kann, einfach vor dem Hintergrund, dass es bei der Bahn kein Lenken gibt. Ich kann entweder fahren oder bremsen, und die Bahn muss dann rechtzeitig entscheiden, wann sie bremst. Sie muss aber keine Lenkentscheidung mehr treffen. Da gibt es ja, sage ich mal, den klassischen Konflikt, was mache ich, wenn von links die Schulgruppe kommt und von rechts die Frau oder der Mann mit dem Kinderwagen. Wie entscheidet er sich dann, in welche Richtung? Und diese Problematik habe ich im Schienenverkehr nicht. Und die Fernbahn ist da sogar schon relativ weit. Die hat Systeme schon entwickelt, die mehr oder weniger vollautonom fahren.
Es ist also ein Zukunftsthema, was tatsächlich kommen kann, oder?
Das wird kommen, ja, aber ich sage mal, im freien Verkehr in den Städten wird es tatsächlich aus meiner Sicht noch ein bisschen länger dauern, als man das immer suggeriert hat. Also ich gehe von 10 bis 20 Jahren aus, dass es dann wirklich vollautonome Systeme gibt, die dann sich frei bewegen im Stadtverkehr.
Also autonomes Fahren ist ein Thema. Sie haben jetzt gerade auch die Vernetzung schon angesprochen, dass sich vielleicht irgendeine Anwendung, wir reden heute über Apps, vielleicht gibt es ja in Zukunft nochmal was ganz anderes, eine Vernetzung mehrere Verkehrsträger sozusagen hinbekommt. Wenn wir jetzt den heutigen Nahverkehr anschauen, ist vielleicht auch geplant, den weiter auszubauen? Ganz plump gefragt sozusagen, kriegen wir vielleicht noch ein paar mehr Linien oder so?
Also von den großen Linien denke ich eher nicht, weil wir die Verkehrsabfrage eigentlich schon ganz gut bedienen. Wir gucken uns auch immer die wir nennen es Schwachverkehrszeiten, also dann, wenn relativ wenige Fahrgäste fahren. Natürlich kann ich dann auch mit einem höheren Takt, wenn ich jetzt abends statt einem halben Stundentakt, einen Viertelstundentakt, werde ich auch wieder Fahrgäste gewinnen. Aber die Fahrzeuge werden natürlich immer noch relativ leer sein. Und da ist dann der Ansatzpunkt für diese neuen Bedienformen, dass ich dann sage, ich habe eine gute Taktung bis zu einer gewissen Uhrzeit und eine gewisse Grundtaktung dann auch darüber hinaus, aber gewisse Randzeiten bediene ich dann mit diesen besonderen Bedienformen, die dann gegebenenfalls wirtschaftlicher sind, als einen großen Bus durch die Gegend zu schicken.
Also auch da gibt es Überlegungen. Was halten Sie eigentlich von, wo wir jetzt gerade schon bei den zukunftsträchtigen Themen sind, sozusagen von irgendwelchen Flugtaxen? Da wird es ja auch immer mal wieder, wenn es gerade natürlich um Metropolen geht, Ulm-Neum ist jetzt natürlich kein Riesenballungsraum. Vielleicht ist es für Berlin, Hamburg, Köln irgendwann mal interessanter. Aber kann sowas überhaupt kommen, auch in Städten wie Ulm-Neu-Ulm?
Also da halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Ich halte es für möglich, wenn es darum geht, zum Beispiel Industriegebiete zu erschließen, weil da ist nicht so relevant, was überfliege ich. Ein Punkt, warum die Seilbahn ja nicht zum Tragen kam für Ulm und Neu-Ulm, ist, dass man privaten Grund überschwebt. Und ich sage mal, ich wollte es auch nicht, dass ich permanent Flugverkehr in geringer Höhe über meinem Grundstück habe. Und auch das wird dann im innerstädtischen Bereich ein Problem sein, weiß ich, ob man die Themen Lärmemissionen und so weiter in den Griff bekommt. Das wird vielleicht immer besser. Die Drohnen hört man ja heute auch kaum mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Problem, Privatraum zu überfliegen oder zu überschweben. Und daran wird es in den Kernstädten aus meiner Sicht dann auch scheitern. Ja.
Also tatsächlich vielleicht eine schöne Vorstellung, dass man gar nicht so sehr mal auf der Straße unterwegs ist, in Stau steht, sondern irgendwie durch die Lüfte fliegt. Aber aufgrund der Gesetzeslage, die man natürlich ändern kann, aber aufgrund der ganz anderen Faktoren eher unwahrscheinlich, sagen Sie.
Also wenn man jetzt sagt, man will das Donautal mit der Wissenschaftsstadt verbinden und fliegt eigentlich nur über Wald und Flur, dann könnte man sowas denken, aber da gibt es wahrscheinlich gar keinen Bedarf. Aber jetzt hier über den Münsterplatz zu schweben oder die privaten Vorgärten in den Stadtteilen, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Schöne Vorstellung, aber vermutlich eher utopische Vorstellung. Ganz herzlichen Dank, Herr Gummersbach, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren und so ein bisschen auch mitgenommen haben auf die Reise, wie denn die Mobilität der Zukunft in Ulm-Neum und der Region aussieht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.
Und ab 17 Uhr geht's weiter hier bei uns bei Radio FreeFM mit einer Stunde mit. Heute zu Gast Professor Kirchhoff, Gastprofessor am Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften der Uni Ulm. Geht heute, wie man schon erahnen kann, viel um Philosophie, um die Faszination der Wildnis. Was ist die Wildnis überhaupt? All die Fragen, die sozusagen in diesem Kontext stehen, Naturauffassungen und so weiter, werden heute in der Sendung gesprochen und besprochen. Moderiert wird das Ganze von Frank Rieddorf. Viel Spaß.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.